Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Happy Kid Monday. Heute ist tatsächlich auch Montag, dass wir aufnehmen. Das ist in der letzten Zeit gar nicht so oft passiert, dass das wirklich auf Montag fiel. Da freue ich mich. Heute bin ich in der Ballettschule bei Renata Lekovic zu Gast und möchte euch die mal vorstellen, weil ich die als sehr inspirierende Frau kennengelernt habe. Hi Renata. Renata, magst du vielleicht ein paar Sätze einfach zu dir schon mal erklären?
Ja, also, ja, wie gesagt, ich bin Renata Lekovic und habe eine Ballettschule hier in Berlin. Die führe ich seit 1994. Wir sind vor 3,5 Jahren hier am Kudamm gekommen und ja, seitdem wirken wir in der künstlerischen Branche, hoffe ich, erfolgreich.
Dankeschön. Ich glaube auf jeden Fall, dass du erfolgreich werkelst. Vielleicht möchtest du mal erzählen, was für Aufführungen ihr die letzten Jahre so gemacht habt.
So, also im letzten Jahr hatten wir ein 20-jähriges Jubiläum, das wir aus den Räumlichkeiten dieser Ballettschule vorbereitet haben. Und ansonsten hatten wir Wettbewerbe, für die wir gearbeitet haben, ganz intensiv. Im Januar hatten wir dieses Jahr die Vorbereitung für Tanzolymp, das im Februar war, und einen Wettbewerb, der aus Italien eigentlich stammt. Der war das erste Mal hier in Berlin. Ja, und da haben wir richtig abgeräumt. Da haben wir sechs Pokale gewonnen. Da waren wir ganz glücklich.
Wow, 6 Pokale und da sagst du, ihr werkelt hier ein bisschen, siehst du, das ist genau, was ich meinte. Übrigens für alle, die jetzt schreien, dass Social Distancing passiert, wir sitzen alle ganz weit auseinander, deshalb ist es überhaupt nicht schlimm, so darf man sich ja noch treffen, nur muss man es mittlerweile schon erwähnen. Du hast eine Ballettschule, hast du erzählt. Ich habe als Kind auch Ballett gemacht, aber ich habe nie den großen Durchbruch gehabt. Was würdest du denn Eltern empfehlen, wenn sie überlegen, ob sie ihre Kinder ins Ballett schicken, wann sie am besten anfangen sollen?
Also eigentlich das beste Alter ist wirklich ab 5 Jahre. Wir machen zwar auch mit kleineren Unterricht, aber das ist so eine Vorstufe. Mit 5 Jahren kann man die Kinder vorbereiten für das, was eigentlich ab 7, 8 Jahre denn eigentlich auf sie zukommt. Das ist Disziplin, Stangentraining, Mitte, dann später mit 12 Jahre Spitze. Und in diese Zeit disziplinieren wir den Körper und lernen ihn die ganzen Ballettbewegungen und alles, was dazu gehört, um später mal auf die Bühne zu stehen. Und das ist nicht einfach.
Dann erinnere ich mich, dass es nicht so ganz einfach war. Ich habe Ballett immer als schon sehr anstrengend wahrgenommen, weil man ja den Körper immer auf Spannung halten muss und es muss alles trotzdem so leicht aussehen. Kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, was für Übungen die Kinder da machen oder was du meinst mit, sie müssen diszipliniert an dem Körper arbeiten?
Also das heißt, die Kinder werden ja systematisch daran erzogen. Das Training der Vaganova-Methode hat ja ein System. Das heißt, wir fangen mit der Stange an, vom Plié bis zum Grand-Battement und Stretching an der Stange. Und dann sind die ganzen Bewegungen, die man an die Stange erlernt, auch im Freien. Und dann gibt es so verschiedene Tangliers mit Port de Bras oder mit Tourlongs. Also das braucht ja seine Zeit, bis die Kinder den Körper so beherrschen, dass sie die ganzen Bewegungen auch machen. Und dann Sprünge und Spitze, was da alles dazukommt. Und dann erst beginnen wir mit kleinen Variationen, bis wir sozusagen richtig große solistische Variationen erlernen und die dann auch öffentlich zeigen können.
Dankeschön. Bei uns in der Ballettschule war es immer ein Kampf, welche Farbe der Body hat. Da kann ich mich so gut dran erinnern. Wir haben immer angefangen mit, ich glaube, weiß, dann rosa, dann hellblau, dann dunkelblau und dann schwarz. Und wenn man schwarz erreicht hatte, dann war man viel cooler als alle anderen. Hat das eine Logik dahinter?
Ja, also sagen wir mal so, die schwarzen, also die coolen Trikots, die sind mehr oder weniger so dran gedacht, weil der Körper ja auch schwitzt. dass man nicht unbedingt die ganzen Schweißflecke sieht. Es hat eigentlich nicht viel zu sagen. Also ich mache bei den Kleinen zum Beispiel überhaupt nicht irgendwie eine Farbbestimmung. Für mich ist es wichtig, dass sie ordentlich sind, korrekte Schläppchen haben, die Haare zusammen und nicht so wie kleine Hexen durch den Ballettsaal hüpfen, sondern dass da wirklich eine Ästhetik dahinter. Das ist ja auch eine Art Anlernen. Das Tanzen hat mit Ästhetik zu tun und ja, und Disziplin. Und das versuchen wir den Kindern beizubringen.
Und Französisch zwangsweise, oder?
Genau, also Französisch ist die Ballettterminologie und damit kommen wir in der ganzen Welt zurecht. Egal, ob ich Englisch nicht spreche, also wenn ich sage zwei Tangs du vor, dann weiß jeder Bescheid oder ich zeige ja auch vorher.
Sehr gut. Wie hat denn deine eigene Karriere mit dem Ballett angefangen? Also wie bist du in deinem Leben zu Ballett gekommen?
Also meine Karriere hat in Bulgarien, in Sofia begonnen. Mein erster Ballettlehrer war Anastas Petrov, der damals meine Mama, sie darauf aufmerksam gemacht hat und ihr gesagt hat, ich sollte mich doch an der staatlichen Ballettschule Sofia bewerben, was ich auch getan habe dann. Jahrelang an der staatlichen Ballettschule in Sofia war. Dann hatte ich Kalina Bogoeva als Lehrerin, Evgenia Christeva, dann kam Marina Wladimirovna Koledenko aus Weißrussland und dann hatte ich Feja Ivanovna Balabina, die aus St. Petersburg kam. Dann kam ich dorthin, dann habe ich da die Schule beendet, dann bin ich an der Staatsoper hier in Berlin. Ja, dann habe ich meinen Mann kennengelernt, dann hatte ich die Heirat mit Ausreise aus der DDR und dann bin ich nach Berlin-West in der Deutschen Oper. Dann habe ich dort bei Herrn Reinholm gearbeitet und da habe ich sozusagen auch die Möglichkeit gehabt, an der Tanzakademie meine pädagogische Laufbahn zu beginnen. Ja. Dann ist Tatjana mit 92 verstorben und ich hatte 150 Schüler. Und ja, dann habe ich die Räumlichkeiten in der Ilsenburger Straße 94 gefunden, habe dort sozusagen meine eigene Ballettschule gemacht, ja, und bis heute.
Okay, wahnsinnige Geschichte. Da waren jetzt so viele Sachen dabei, wo ich nochmal nachhaken muss. Was ist da genau mit deinem Mann passiert? Mir hattest du das schon mal ein bisschen angeschnitten und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die gehört werden muss.
Ja, also ich hatte damals, wie gesagt, in der ehemaligen DDR gearbeitet. Dort habe ich meinen Mann kennengelernt, also Berlin. Und dann hatte ich dort einen Heiratsantrag gemacht und der wurde mir nicht genehmigt. Dann habe ich bis zu Herrn Honecker geschrieben, wieso zwei junge Menschen, die sich lieb haben, nicht heiraten dürfen. Mein Mann stammt aus ehemals Jugoslawien. Ja, und ich habe ja eigentlich mit der DDR so nicht ganz zu tun gehabt, außer dass ich die DDR-Staatsbürgerschaft hatte. Ja, und die Ausbildung hatte ich ja auch nicht von der DDR bekommen. Und da habe ich so einen schönen Liebesbrief an ihn geschrieben, in dem ich ihn aufmerksam gemacht habe, dass ich im Komsomol, also in Russland, gelernt habe, dass alles für die Jugend getan wird und für die junge Familie und warum zwei junge Leute, die sich lieb haben, egal ob sie jetzt aus einem Land stammen oder nicht, also eine Familie gründen dürfen. Da wurde mir dann vom Magistrat ein Brief zugeschickt und da hat man mir dann gesagt, ja, mein Fall wird nochmal bearbeitet und dann durfte ich meinen Termin wählen und das war damals der 20. Juli. 1980.
Tolle Geschichte. Würdest du jungen Frauen oder auch kleinen Mädchen raten, dass sie den Mund aufmachen, also dass sie sich für sich selbst einsetzen? Und siehst du da eine Parallele, was vielleicht die Disziplin vom Ballett auch schafft?
Ja, also jeder muss seine Meinung sagen. Das finde ich erstmal heutzutage wichtig. dass man sich nicht unterbuttern lassen soll, sondern für seine Träume auch kämpft. Ja, es ist ein Kampf immer, also es von nichts kommt nichts. Man muss schon hart dran arbeiten, dass man auch wirklich was erreicht. Das ist meine Meinung. Und im Ballett, die Disziplin, die braucht man, aber nicht nur im Ballett, sondern auch im Leben. So kann man was erreichen.
Danke, das sehe ich ganz genau gleich. Jetzt hast du erzählt, dass du dann 150 Ballettschüler hattest. Wie ist das passiert? Das sind ja wahnsinnig viele.
Ja, die Tanzakademie war groß und eine sehr gute Akademie, die Tatjana Gzowski gegründet hatte. Und nicht nur ich hatte 150, meine Kollegin Frau Radam, die jetzt bei mir auch ist, hatte auch ihre 150 Schüler. Und Frau Vluka hatte auch so viele. Also es war eine riesengroße Schule. Und zum damaligen Zeitpunkt habe ich dann nach dem Tod von Tatjana, wo die Schule ja eigentlich zerfallen ist, hatte ich meine Kinder genommen, weil ich hatte ja verschiedene Kinder. Ich hatte am Anfang der Ausbildung in der Mittelstufe und sozusagen Abschlussprüflinge, die die Peritätische Prüfungskommission, die an der Deutschen Oper stattfand, immer. Ich war ja mitten in der Arbeit und das sollte alles vernichtet werden. Das sah ich nicht ein und da fragte ich damals Herr Reinholm, was passiert mit meinen Schülern? Ja, und da meinte er, er weiß es nicht. Und daraufhin habe ich dann also händeringend Räumlichkeiten gesucht, die ich in der Ilsenburger Straße gefunden habe. Und so sind wir dann da umgezogen.
Wahnsinn. Und mittlerweile hast du so eine ganz tolle Ballettschule gerade frisch gestrichen, glaube ich. In so einem ganz tollen Rosa, dass ihr, die zuhört, euch das auch vorstellen könnt. Das ist so eine Farbe, die hatte man als kleines Mädchen im Kinderzimmer. Ist nicht so aufdringlich, sondern eher ein bisschen softer und passt einfach ganz perfekt dazu. Ist super ästhetisch mit Gold noch und vielen Bildern. Großer Saal zum Tanzen hast du. Und du hast auch einen kleinen Saal, ne?
Ja. Ja.
Wie ist es denn, wenn ich jetzt mein Kind zu dir ins Ballett schicken wollen würde? Was für Voraussetzungen braucht man dafür?
Also je nachdem nach Alter, wenn das ein kleines Kind ist, braucht es erstmal eine Vertrauensbasis. Es baut ja diese Vertrauensbasis zu dem Lehrer auf. Und das ist die Bezugsperson. Und auf die fixiert man sich auf als kleines Kind. Und man akzeptiert dann auch mal, wenn die Lehrerin krank ist und da kommt eine Vertretung, das ist ein riesengroßes Drama. Also deswegen, meistens ist es so, dass die Lehrer immer da sind. Ja, und die Kinder werden sanft zu dem rangeführt, was eigentlich denn später harte Arbeit ist. Am Anfang ist es alles mit Spielchen und Schmetterlinge und sehr viel Vorstellung, Fantasie und später ist es harte Arbeit, wirklich.
Jetzt schaffen sie ja nicht alle, dass sie am Ende ihrer Ballettkarriere professionelle Tänzerin oder Tänzer werden. Ich erinnere mich, aus meiner Heimatstadt hat es ein Mädchen geschafft, die heute noch tanzt. Woran ist das abhängig? Also muss man zum Beispiel groß sein oder klein sein oder was spielt da eine Rolle?
Ja, also beim Tanzen ist es erstmal wichtig, eine körperliche Voraussetzung mitzubringen. Aber allein Begabung reicht nicht aus. Da ist harte Arbeit. Manchmal ist es sogar so, dass Kinder, die weniger körperliche Voraussetzungen mitbringen, es mehr schaffen. Warum? Weil sie haben diesen verbissenen Willen, sie wollen Tänzerin werden. Also da ist eine große, ja, Fanatismus. Ja, wenn man kein Fanatiker ist im Tanzen, geht gar nichts.
Und wie sieht es dann aus? Bei mir war das jahrelang ein Rätsel und ich wollte als Kind sogar Tänzerin werden und wusste dann gar nicht, man macht ja dann sein Abitur ganz normal oder man ist gegebenenfalls schon auf einer Schule, wo Ballett eine Rolle spielt. Und was passiert danach? Also dann gehen die meisten Leute ja studieren. Kann man Ballett studieren oder wie funktioniert die Ausbildung?
Also ich kann jetzt sagen, wie es bei mir funktioniert. Ich arbeite mit einer staatlichen Ballettschule in Serbien zusammen. Das ist die Belgrader Ballettschule Luj Davici. Und meine Schüler können in dieser Schule, die als aus, wie heißt denn das, als Außerschüler, also außer, die sind dort angemeldet, aber kommen und belegen dort die Prüfung. Das heißt, wenn sie diese Prüfung schaffen, bekommen sie auch Zeugnisse. Das heißt, sie haben dann Abschlüsse, womit sie hier in Deutschland, wo es anerkannt ist, auch beruflich Karriere machen können. Wenn sie das haben und das ihnen nicht ausreicht, dann können sie Tanz studieren. Oder man kann ja nicht, man muss ja nicht unbedingt nur tanzen, man kann Dramaturgie erlernen, Ballettkritiker werden, Schauspieler werden. Ich habe, ja, Paulina Raginski war bei mir zum Beispiel. Sie ist jetzt eine berühmte Schauspielerin, soweit ich weiß. Silla Shahin ist auch eine meiner Schülerinnen. Dann habe ich eine, die ist in New York, hat ihre eigene Company. Und dann habe ich zwei in Paris. Ja, ich bin eigentlich zufrieden.
Also ich würde mal sagen, das spricht sehr für dich, dass du da doch den ein oder anderen sehr bekannten Schüler hattest, der mittlerweile sehr bekannt ist, den du da mit deiner Ausbildung, mit deiner Disziplin einfach gefördert hast. Das ist genau das, was ihr auch gespürt habt, das erste Mal, als wir gesprochen haben, dass du einfach, du bist so eine tolle Frau, du nimmst die Sachen in die Hand einfach und du hast einfach Ahnung, wirklich. Ich finde es schade, dass ich nicht als Kind bei dir lernen durfte. Das hätte mir sehr Spaß gemacht. Jetzt haben wir sehr viel über theoretische Sachen gequatscht und über die Karriere, die du bisher gemacht hast und deine Schule. Wie bist du denn privat? Was machst du denn, wenn du nicht in der Ballettschule bist?
Also ich habe eine Familie, ich habe einen Mann, der total was anderes arbeitet. Und dann habe ich eine Tochter, das ist die Elena, und einen Sohn, Luca. Elli studiert und Luca ist in der Ausbildung. Ja, ich habe ein ganz normales Familienleben. Jetzt bei dieser Corona-Zeit sind wir auch mehr oder weniger die meiste Zeit zu Hause. Ja, ganz normal.
Hatte denn die ganze Corona-Krise für dich eher Auswirkungen? Also spürst du das?
Ja, natürlich, als Ballettpädagoge ist man das gewohnt, im Ballettsaal zu stehen, mit den Kindern im Ballettsaal zu arbeiten. Der erste Schock, den wir erlebt haben, wo es hieß, Schulen zu, war die Idee, über Instagram ein Video reinzusetzen, was ich auch gemacht habe. Aber das hat mich nicht befriedigt genügend, dass ich gesagt habe, ja, Bingo, das ist es. Dann haben wir weiter gegrübelt und dann ist meine Tochter auf die Idee gekommen, dass wir über Zoom gehen. Und ja, und jetzt mittlerweile mache ich zweite Woche Online-Unterricht. Ich war so ein Skeptiker am Anfang. Und es ist natürlich nicht so wie normal im Ballettsaal der Unterricht läuft, aber es funktioniert.
Das finde ich richtig, richtig cool. Habe ich dir auch schon gesagt, bevor wir aufgenommen haben. Ich werde da auf jeden Fall auch mal mitmachen. Ich habe auch überlegt, mir so ein, da gibt es auch diese, wie nennt man das denn, so Handlebars, die du dir an die Wand schrauben kannst, quasi als in Anführungszeichen Ballettstange. Wie ist es denn? Braucht man für deinen Online-Unterricht eine Stange? Braucht man einen Spiegel oder wie trainieren die Kinder?
Also ich bin erstaunt, ganz viele meiner Schüler haben privat richtig Spiegel, Stange, Boden. Ich war richtig erstaunt, dass das alles vorhanden ist. Und die, die das nicht haben, die nehmen also Stuhl, Sofa, Tisch, was zu Hause ist, brauchen natürlich um sich herum ein bisschen Platz. Das ist wichtig. Ja, und dann legen wir los.
Finde ich richtig genial, dass ihr nicht einfach alles hingeworfen habt und gesagt habt, so, Feierabend, weil ich kann mich erinnern, wie das für mich als Kind war, auch dieses Vertrauen, was du vorhin erwähnt hast. Für mich war das ganz schlimm, wenn meine Ballettschule zu war, da war, was soll ich denn jetzt machen? Was machen wir denn jetzt montags? Ich wusste gar nicht, was los ist. Genau, das finde ich super. Wir hatten mal in vergangenen Zeiten, als die Corona-Krise noch nicht da war, übers Reisen gesprochen. Was sind denn deine Lieblingsreiseziele? Ui.
Da gibt es ganz viele. Also, wenn ich die ganz weiten nehme, angefangen von Thailand, was ich mag, Florida ist mein super Favorit, Dubai, Istanbul, Rom ist fantastisch. Ja, Paris war ich noch nicht, das habe ich noch vor. Ja, und dann eben Serbien, Montenegro, Sofia in Bulgarien, wo, überall. Ich liebe Reisen, egal wohin.
Reist du dann allein oder mit deinem Mann oder mit der ganzen Familie?
Mit der ganzen Familie, wir sind so ein eingespieltes Team. Also wir sind alle Abenteurer.
Das heißt, wie darf ich mir das vorstellen, wenn Familie Lekovic loszieht, was passiert dann?
Naja, also sind es zum Beispiel jetzt so 14-tägige Reisen, dann machen wir das so, dass Wally auch, also unser kleiner Hund, der macht von uns Urlaub und geht zu unserer Hundetrainerin. Ja, und dann, ja, dann packt jeder seinen Koffer, alles, was er so braucht. Ja, und dann ziehen wir los. Dann sind wir so wie Zigeuner. Nein, nein, also es ist schon alles geplant. Also was ich ganz phänomenal fand, jetzt das letzte, wo wir waren in Dubai, da hatten wir nicht über Hotel, sondern online dieses Airbnb gebucht. Das war das schönste Urlaub, den wir hatten. War wirklich gut.
Ich finde, bei Airbnb kriegt man auch irgendwie mal ein bisschen mehr seine Freiheit wieder, weil im Hotel ist doch alles so vorgelenkt und man schafft es dann manchmal auch gar nicht aus dem Bunker raus, weil man hat ja alles. Deshalb finde ich auch Airbnb super. Hatte allerdings noch nie eins in Dubai. Wo wart ihr denn da?
Also da müsste eigentlich meine Tochter mithelfen. Wir waren auf die Palme. Komm mal her, Elli, sag mal bitte einen Ton, weil du hast das ja alles organisiert und das war richtig toll.
Also in Dubai waren wir erstmal 7 Tage, glaube ich, auf der Palme in einem Airbnb. Das war auch gar nicht so teuer. Da hatten wir, glaube ich, sogar 3 Zimmer. Und es war in so einer Anlage von Privatwohnungen. Also es hatte auch einen Pool und es war direkt am Strand. Und dann sind wir nochmal weitergereist mit dem Auto nach Abu Dhabi. Und da hatten wir in den Etihad Towers auch ein Apartment. Und das, ja, das war eher so ein Stadtapartment. Also da waren wir auch nicht lange, da waren wir nur 3 Nächte und da wollten wir eher im Zentrum sein.
Dankeschön. Mich freut es ganz besonders, dass wir dich jetzt doch auch im Podcast haben. Ellie ist auch eine ganz, ganz hübsche, süße Blonde. Aber ich werde auf jeden Fall euch Bilder zeigen auf Instagram, wie die Leute aussehen, die wir heute interviewt haben. Genau. Gibt es noch irgendwas, was du den Leuten jetzt mit auf den Weg geben willst, wie sie mit der Corona-Krise am besten umgehen?
Ja, also doch eine gewisse Disziplin behalten, auch wenn es uns allen schwerfällt. Ja, Hände waschen, nochmal Hände waschen. Das ist zu Hause immer das Erste, was ich meinen Jungs sage, Hände waschen. Aber das muss wirklich sein und das gehört dazu. Ja, und eben Kontakte versuchen zu meiden. Und ich hoffe, wir überleben das alles und bleiben gesund.
Das hoffe ich auch. Vielen, vielen Dank, dass du und auch Elli euch die Zeit genommen habt für das Interview im Podcast. Ich bin mir sicher, dass das ganz viele Leute freut, inspiriert und dass bestimmt der ein oder andere euch auch anschreibt auf Instagram. Ihr habt nämlich auch eine Instagram-Page. Wie heißt sie denn nochmal?
Ballettschule Renate Lekowitsch.
Mit ist da eine Trennung drin oder habt ihr das in einem Namen? Weil ich glaube, da ist irgendwo ein Unterstrich, wenn ich mich richtig erinnere. Wir verlinken es auf jeden Fall. Dankeschön.
Bitte.